Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los. Viele Entscheidungen sind gefallen während dieser Woche, aber eine ist nicht gefallen. Nämlich, es gibt noch keinen feststehenden Finalgegner von Alba Berlin. Und damit erstmal ein sportliches Willkommen. Schön, dass ihr alle mit dabei seid, dass ihr reinhört. Und sportlich am Start ist natürlich auch Robert, der sogar aus dem Urlaub zugeschaltet ist. Das nenne ich mal Einsatz. Hi Robert.
Servus Stucky, ja, bestens erholt und ready für die Entscheidungen der nächsten Tage, weil da bietet das Playoff-Halbfinale ja doch noch ein absolutes Highlight. Und ich glaube, ein Highlight, mit dem niemand hätte rechnen können oder niemand gerechnet hat.
Das stimmt. Ich habe 0,0 damit gerechnet. Wir haben diese Sendung eigentlich schon so drauf hingetrimmt, dass wir ein bisschen Finalvorschau machen und solche Geschichten. Nö, ist nicht. Wir haben Spiel 4 anders eingeschätzt, als es dann am Schluss gelaufen ist. Werden wir gleich noch ausführlich thematisieren. Genauso wie ein Spiel, also Spiel 3 noch von Ludwigsburg gegen Alba, werden wir ein bisschen schneller drüber rutschen. Dann Bayern, Bonn, Spiel 3 und 4 natürlich ausführlicher drauf eingehen. Da ist es ja gerade noch richtig heiß. Wir sprechen außerdem mit dem Geschäftsführer der Fraport Skyliners, mit Yannick Binas, über die Wildcard, denn diese Entscheidung ist auch gefallen. Die Fraport Skyliners spielen nächste Saison in der BBL und das Trainerkarussell, das dreht sich ja auch gerade noch, da trümmern ja von überall die Infos rein. Da wollen wir mit Rupert Fabig sprechen, der ist unser Mann in Hamburg vor Ort, der da herausragend gute Infos hat zum Thema Raoul Korner. Und da wollen wir natürlich auch mit ihm sprechen. Am Schluss dann die Tissot Overtime, in der wir mal alle Facetten des Basketballs auf den Tisch legen für euch. Seid gespannt, hört bis dorthin, es lohnt sich definitiv. Jetzt aber erstmal rein, Robert, in die BBL-Playoffs und ich würde sagen, wir machen das einfach mal kurz chronologisch. MHP Riesen, Alba Berlin, Spiel 3, 67-73, Alba ist im Finale.
Ja, das hast du gut, kurz und knapp zusammengefasst. Ja, Alba souverän im Finale, mittlerweile seit 17 BBL-Spielen ungeschlagen. Zweiter Sweep in den Playoffs, jetzt auch im Halbfinale gegen Ludwigsburg. Das Spiel vom Ergebnis her knapp, aber unterm Strich war Alba einfach die bessere Mannschaft. Sie haben nicht mal überragend gespielt, ein gutes drittes Viertel hat ihnen gereicht, das haben sie mit 13 Punkten gewonnen. Sie haben wieder die Minuten breit verteilt, alle Spieler haben gepunktet. Eigentlich wiederholen wir uns in der Analyse der Playoff-Spiele von Alba Berlin, weil es ein wiederkehrendes Muster ist.
Ja, du hast eine coole Zahl rausrecherchiert, die führt nochmal vor Augen, wie krass Alba aktuell unterwegs ist, denn die letzte Niederlage, die Alba erdulden musste auf nationalem Parkett, war am 27. März gegen Chemnitz. Wow, wir haben zur Erinnerung Anfang Juni, es war Ende März, als Alba das letzte Mal verloren hat, 17 BBL-Siege in Serie. Ich glaube, irgendwie 23 der letzten 24 haben sie gewonnen. Das ist schon krass, was Alba da aktuell auf den Platz bringt.
Ja, absolut. Alba rollt aktuell durch die Playoffs. Sie spielen mit ihrem Fluss in der Offensive. Sie spielen mit einer extremen Leichtigkeit, mit einer Selbstverständlichkeit wird der Ball gepasst. Jeder Spieler weiß genau, was er zu tun hat. Er weiß, dass er auch den Ball ohne Probleme weitergeben kann. Es schaut kein Spieler nach seinem eigenen Wurf. Das zeigt sich eben auch an der Verteilung der Punkte. Also da scheint innerhalb der Mannschaft aktuell sehr, sehr viel zusammenzupassen. Ja, und Alba, damit ganz verdienter Finalist, auch nach ihrem Hauptrundenergebnis. Sie waren ja Erster, jetzt zweimal 3-0. Also sie haben da keine Fragen offen gelassen.
Ja, Alba cruised weiter und dominiert vor allem den Rebound, was für eine mögliche Finalserie, egal gegen wen sie geht, gegen Bayern oder gegen Bonn, ein ausschlaggebender Faktor sein könnte. Wir haben das gesehen, gehen auch gleich genauer nochmal drauf ein in Spiel 3 und Spiel 4. Die Bayern jeweils mit Problemen beim Rebound, was Bonn super gut ausgenutzt hat. Die Bonner leben von ihrem guten Rebound. Also wenn du es schaffst, denen die Rebounds wegzunehmen, hast du da einen riesengroßen Vorteil. Und bei den Bayern ist es auch so, die kommen in riesen Trouble, wenn der Gegner den Rebound kontrolliert. Und die Albatrosse, auch gegen Ludwigsburg, das musst du erstmal machen, vor allem im Offensiv-Rebound, extrem stark.
Ja, ganz klar. Also das Rebounding, 17 Stück waren es in Spiel 3 für Alba Berlin gegen Ludwigsburg.
Allein Offense.
Allein an Offensiv-Rebounds, ja. Klar, Entschuldigung. Und das ist natürlich, wenn du gegen Ludwigsburg dir 17 zweite Wurfschancen generierst, wobei ja die Ludwigsburger eigentlich immer darauf aus sind, mehr Würfe für sich zu beanspruchen, dann bist du natürlich schon mit 1,5 Beinen auf der Siegerstraße. Und das hat Alba jetzt auch in dieser Serie eindrucksvoll bewiesen.
Ja, 3-0 heißt es am Schluss. Alba ist durch und wartet im Finale. Und die werden sich die Hände reiben, wenn sie sich Spiel 3 und Spiel 4 reingezogen haben, was sie ganz sicher getan haben, um da einfach den nächsten Gegner ein bisschen zu scouten. Denn die Telekom Baskets Bonn gewinnen sowohl Spiel 3 in München als auch Spiel 4 in München. Wahnsinn, beides Mal extrem knappe Spiele, beides Mal aber die Bonner mit dem besseren Ende, mit dem glücklicheren Ende, gerade in Spiel 3, wenn wir da auch chronologisch bleiben, Spiel 3, bei den Bonnern viel Hero Ball aus meiner Sicht. Das ist ein großer Gamble, aber wenn du die Dinger halt reinnagelst, wie Javonte Hawkins beispielsweise, dann kannst du das Ding halt am Schluss auch gewinnen.
Ja, sehe ich genauso wie du, Stucky. Spiel 3 84 zu 86, Spiel 4 jetzt 80 zu 83 jeweils für die Bonner. Also wir haben 4 Auswärtssieger in dieser Serie und ich würde das genauso sehen wie du. Spiel 3, ein tendenziell glücklicher Sieg, nicht unverdient, auf gar keinen Fall unverdient, aber da haben sie eben Würfe getroffen, die du nicht in jedem Spiel triffst. Hawkins mit seinem Dreier allen voran, der da über den Ring ans Brett und dann doch noch reinfällt. In Spiel 4 hingegen fand ich sie die bessere Mannschaft. Sie haben über 40 Minuten ihren Basketball gespielt. Klar waren da wieder wichtige Würfe dabei. Der Dreier von Parker Jackson Cartwright in der letzten Minute, der Steal von PJC, der den Deckel dann letztlich auf das Spiel gemacht hat. Aber da haben sie wirklich ganz konstant performt. Und das muss man den Bonnern hoch anrechnen. Sie haben zweimal auswärts in München gewonnen, binnen weniger Tage. Und das ist schon ein Ausrufezeichen.
Ja, ich habe immer damit gerechnet, die Bonner dann doch mit relativ vielen Fouls in diesem vierten Viertel. Und dann habe ich immer damit gerechnet, jetzt bricht wahrscheinlich gleich so dieses Momentum ab. Bayern holt sich's von der Freiwurflinie wieder und dann fahren die das Ding irgendwie nach Hause. Aber dem war eben nicht so. Bonn extrem auch mental stark in den richtigen Augenblicken auf die richtigen Optionen gespielt, jetzt in Spiel 4. Das war schon beeindruckend, was die Bonner da geleistet haben. Und ich bin davon überzeugt, die ersten beiden Spiele war es ja so, dass Bayern PJC relativ gut aus dem Spiel genommen hat. Der hat sich irgendwie ein bisschen akklimatisiert und weiß, dass er gegen Bayern wahrscheinlich nicht 36 im Schnitt macht. Aber dadurch ist irgendwie der Rest der Bonner Mannschaft nochmal so ein Kopf größer geworden. Und das ist jetzt eine komplette Mannschaft, die auf ganz vielen Beinen steht, die ganz viele Optionen hat, die einen Hawkins hat, der wahnsinnige Würfe trifft beispielsweise, die einen PJC hat, der auch mal penetriert gegen Otello Hunter, wir haben es gesehen, der aber auch mit Mike Kessens und Leon Kratzer zwei richtig gute Big Men hat, die einfach die Drecksarbeit erledigen. Das ist noch krasser ein Team geworden in Spiel 3 und 4, als es in Spiel 1 und 2 war, finde ich. Und über die ganze Saison auch war.
Ja, auch Spiel 2 schon würde ich fast dazu nehmen. Da waren die Bonner ja auch ganz nah dran, das Ding zu gewinnen. Das war ein 81 zu 82 Auswärtserfolg der Bayern in Bonn. Aber Spiel 3 und 4, du sagst es, Stucky, das war eine geschlossene Teamleistung. Das war eine typische Iserlohn-Mannschaft. Ganz klare Rollenverteilung, kurze Rotation. Jeder weiß, was er zu tun hat. Die großen drei, Hawkins, Morgan, PJC, die liefern ab in Spiel 4. Alle drei wieder zweistellig gescored, 20, 16 und 15. In Spiel 3 waren es 19, 17 und 15 Punkte. Alle drei, die Säulen, die offensiv übernehmen und jetzt aber auch defensiv zupacken. Und das muss man den Bonnern auch hoch anrechnen. Sie haben in Spiel 4 während des ganzen Spiels nur 8 Ballverluste sich geleistet. Und das gegen eine Euroleague-Defense, die Bayern schon spielen wollten. Sie hat nicht immer ganz gegriffen, aber sich über 40 Minuten nur 8 Ballverluste zu leisten, das ist wirklich aller Ehren wert. Und das war auch ein Schlüssel zum Sieg in Spiel 4. Spiel 3 waren es auch nur 10 Ballverluste. Also die passen sehr, sehr gut auf den Ball auf. Und das hilft ihnen natürlich bei ihrem schnellen Spielstil eben extrem weiter.
Ja, Dazu noch ein Carsten Tada, der nicht nur der Top-Verteidiger ist, sondern halt auch noch diese Ruhe, diese Erfahrung reinbringt, dass er einfach, ich glaube, in den letzten 14 Jahren 13 Mal in den Playoffs stand, auch schon mal deutsche Meisterschaften gewonnen hat und so weiter und so fort. Diese Ruhe hast du halt auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du diesen jungen, quirligen, vor Energie sprühenden PJC, der sich jetzt auch nicht mehr ganz so ins Zentrum spielt, und diesen Hawkins, der einfach die ersten Würfe nimmt, und diesen Gegenpol Tada hast du halt auch noch dabei, der aber auch in Spiel 3, 3 von 3 Dreiern geschossen hat, den entscheidenden Block gemacht hat, das Ganze irgendwie so ein bisschen zusammenhält. Also ich finde die immer interessanter werdend, die Telekom Basketball. Nicht, dass die unter der Regular Season nicht schon interessanten Basketball gespielt haben und sehr guten und erfolgreichen Basketball gespielt haben, aber ich finde, diese Mannschaft hat eine Metamorphose durchgemacht in den Playoffs, gerade in dieser Serie gegen die Bayern. Das ist schon Wahnsinn.
Ja, vor allem, weil eigentlich niemand mehr einen Pfifferling auf sie gesetzt hätte. Ja. Beide Heimspiele verloren, dann gehst du nach München, hast zwei Auswärtsspiele vor der Brust. Okay, Spiel 3 holst du nochmal. Aber dann war eigentlich mit einer Reaktion der Bayern zu rechnen, dass die dann das Ding nach 4 Spielen zumachen. Jetzt sehen wir in Spiel 4 quasi eine Kopie von Spiel 3. 40 Minuten extrem eng, Bonn immer mit guten Antworten. In Spiel 3 war es so, dass die Bonner immer vorne waren und geantwortet haben, als die Bayern wieder rangekommen sind. In Spiel 4 jetzt teilweise über zweites, drittes Viertel die Bayern knapp vorne, die Bonner immer dran geblieben und im letzten Viertel dann den Spieß umgedreht, die Führung geholt und das Ding dann auch relativ solide nach Hause gebracht und eben ohne große Nervosität, ohne große Fehler, mit ganz extrem viel Fokus, mit viel Energie, und das hat die Bonner jetzt wirklich dazu gebracht, dass sie am Mittwoch Spiel 5 in eigener Halle spielen dürfen. Mit dem Momentum auf jeder Seite.
Absolut. Und das ist ein mega krasser Vorteil. Und ich finde Bonn das erste Mal tatsächlich auch gefühlt im Vorteil in dieser Serie.
Ja, die Bayern werden jetzt nachdenken. Das ist klar. Wenn du zwei Auswärtsspiele holst, ein 0-2 in der Serie wettmachst, jetzt Matchball in eigener Halle hast, der Hartberg wird brennen am Mittwoch. Da war eh schon Wahnsinnsstimmung während der ersten beiden Spiele. Da wird sicher nochmal eine Stufe obendrauf kommen. Und jetzt ist die Serie an einem Punkt, an dem die Bayern alles verlieren können.
Ja.
Sie können im Halbfinale in einem Spiel jetzt ausscheiden.
Und zwar ihre komplette Saison damit theoretisch an die Wand fahren. Klar, Euroleague würdest du sagen, Mensch, gute Performance da in der Euroleague. Auch wenn das natürlich damit zusammenhing, dass die russischen Teams gestrichen wurden. Wenn sie da nicht in die Playoffs gekommen wären, mal angenommen, das Ding geht am Mittwoch verloren, im Pokal in Chemnitz verloren, im Viertelfinale, wenn ich es richtig weiß, oder sogar im Achtelfinale, dann ist das eine Saison für die Bayern, die es ist eine Katastrophensaison. Plötzlich ein Spiel kann das quasi kippen.
Ja, klar. Klar, für die Bonner kann die Saison auch am Mittwoch zu Ende sein. Die haben aber eine andere Voraussetzung. Die aus einer ganz, ganz schwachen Saison, waren eh die positive Überraschung. Und für die Bayern, ich glaube, es würde ihnen nicht sonderlich wehtun, mal nicht deutscher Meister zu werden. Aber sie würden halt, wenn sie am Mittwoch ausscheiden, zum dritten Mal in Folge nicht deutscher Meister werden. Und das wäre dann schon ein Punkt, der, glaube ich, in München die Stimmung jetzt nicht unbedingt aufhellen würde. Eine kleine Anekdote noch am Rande. Die Bonner Fans haben am Samstag in der Halle und jetzt auch am Montagabend immer gesungen, ihr wollt deutscher Meister sein. Na, die Bayern sind ja gar nicht deutscher Meister, sie wollen es wieder werden.
Ja.
Und das wird jetzt eine extrem schwere Aufgabe am kommenden Mittwoch.
Ja, und was mir auch auffällt, dass ein paar Bayern-Spieler genau zur Unzeit im Leistungstief stecken. Wir haben das von der Dreierlinie ein großes Problem bei den Bayern, dass da gar nichts geht, auch bei wirklich gestandenen Spielern. Ich finde Wladimir Lucic mit zwei sehr schwierigen, oder sagen wir es, nennen wir das Kind beim Namen, mit zwei schlechten Spielen, jetzt zuletzt eigentlich immer der, auf den man sich verlassen konnte, der die wichtigen Dinge reingeschossen hat, quasi nicht da gewesen, wirklich mit zwei schlechten Spielen, wie ich fand. Sie sind irgendwie so ein bisschen aktuell so ein bisschen schaumig, so ein bisschen wischiwaschi, aber nicht greifbar, diese Bayern-Truppe, die aus meiner Sicht getragen wird von Nick Weiler-Bepp, der alle vier Spiele herausragender Spieler war bei den Bayern. Djedovic in den ersten beiden Spielen, ab dann auch, ja, geht so. Aber da sind schon ein paar wirkliche Leistungsträger, die aktuell nicht das abrufen, was sie können, weil sonst würde Bayern nicht in Spiel 5 müssen gegen Bonn.
Ja, die Bayern schwächeln so ein bisschen. Es fehlt, in Spiel 3 war es so ein bisschen die Energie, der volle Fokus, die 100% Fokussierung auf dieses Spiel. In Spiel 4 waren sie meiner Ansicht nach schon da, aber man musste auch den Bonnern wirklich ein großes, großes Lob aussprechen. Sie spielen mit einer Euroleague-Mannschaft auf Augenhöhe. Und die Bayern, du sagst es, Nick Weiler-Bepp muss jedes Spiel 30 Minuten gehen und sie haben einfach ein Problem in den letzten beiden Spielen im Rebounding. Sie geben zu viele Rebounds ab. 12 Offensiv-Rebounds in Spiel 4, in Spiel Nummer 3 waren es sogar 16. Da haben sie das Rebound-Duell unterm Strich sogar verloren. Und jetzt in Spiel 4 kam eben noch dazu 14 Ballverluste. Die Bonner haben 15 Würfe mehr aus dem Feld als die Bayern. Und in einem Spiel, das mit 3 Punkten Differenz endet, sind 15 Wurfversuche mehr bei ungefähr gleicher Quote. Die Teams werfen ähnliche Quoten aus dem Feld. Der entscheidende Faktor. Das war ein Bonner Spiel, Spiel 4. Und da müssen die Bayern jetzt wieder hinkommen, ihre Dominanz am Brett auszuspielen, um am Mittwoch nicht 0:2 aus der Hand gegeben zu haben.
Ja, wird ganz spannend. Mittwochabend geht es da also los in Spiel 5. Endlich haben wir auch eine richtig geile, spannende, enge Serie in der BBL zu verzeichnen. Das hat uns allen gefehlt und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass es jetzt der Fall ist. Spiel 5. Ich freue mich richtig drauf. Jetzt mal weg von den Playoffs. Robert, lass uns rübergehen an die andere Seite der Tabelle, nämlich nach ganz unten. Zumindest
Lass mich noch
mal.
ganz kurz einhaken, Stacki, weil wir viele Zuschriften bekommen haben, also ich zumindest als Reaktion auf diesen Playoff-Modus, weil wir uns ja in der letzten Woche beklagt haben, die Serien seien zu eindeutig. Da sind wir davon ausgegangen, oh Mann, alles geht 3-0 aus. Das haben wir jetzt in dieser Bayern-Bonn-Serie nicht. Man hat in der BBL ja jetzt schon den Finalmodus angepasst.
Ja,
Man spielt
stimmt.
nicht mehr dieses 2-2-1, auch diese Entscheidung ist eben gefallen. Man spielt wieder den altbekannten Modus aus Vor-Corona-Zeiten, ein Spiel abwechselnd bei jeder Mannschaft. Und ich glaube, dass das fürs Finale schon auch der Spannung zuträglich sein kann.
Ja, das stimmt. 1-1-1-Modus, also im Finale dann, je nachdem, muss Berlin entweder nach Bonn oder nach München, werden wir dann
Ja.
am
Und
Mittwochabend
das
erfahren.
auch noch ein Punkt, dass die Bayern jetzt in ein Spiel 5 müssen. Auch das ist im europäischen Vergleich vielleicht gar keine Überraschung. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, habe die europäischen Ligen mal durchgeschaut, weil auch dort haben wir gesagt, ja, wie schaffen wir es, dass die Playoffs spannender werden, dass es nicht immer nur Bayern gegen Alba wird. Also fast alle europäischen Top-Ligen, Spanien, Griechenland, die Türkei, Frankreich, die Adria League, die spielen Best of 3 in der ersten Playoff-Runde und erst dann Best of 5. Und selbst in diesen Best of 5-Serien ist es eng. Panathinaikos in Griechenland aktuell 2:2 gegen Larissa. Anadolu Efes musste im Halbfinale gegen Galatasaray in Spiel 5, wie die Bayern jetzt. Wir haben in Frankreich Monaco, die fast in der ersten Runde ausgeschieden wären, die haben in Spiel 3 gemusst gegen Straßburg, das nur noch Overtime gewonnen. Auch ein Duo-Dei-Spiel schon in der ersten Playoff-Runde. Asvel, der zweite Euroleague-Vertreter aus Frankreich, auch in der ersten Playoff-Runde Duo-Dei-Spiel mit +2 und einem blauen Auge noch davongekommen. Also wir haben in ganz Europa nicht diese Dominanz der Euroleague-Teams. Sie setzen sich aktuell schon noch durch, aber wir haben in Israel Maccabi Tel Aviv, das bereits ausgeschieden ist. Wir haben in Litauen Žalgiris Kaunas, das bereits ausgeschieden ist. Also so sehr ist die Dominanz im europäischen Basketball durch die Euroleague-Teams nicht vorhanden, wie man vielleicht auf den ersten Blick meinen möchte.
Ja, hat aber natürlich auch damit zu tun, was wir letzte Woche schon ausführlicher diskutiert haben. Best of three, best of five. In einem Best of three bist du halt ruckzuck in einem Do-or-Die-Match. Eins gewinnen gegen den Euroleague-Kandidaten und das Ding ist komplett spannend mit einem Do-or-Die-Match. Aber ich bin da bei dir. Ja, es ist nicht diese pure Dominanz. Die haben wir jetzt halt bei Alba gesehen. Ein paar Serien sind da einfach in diesem Fall mit einem Augenzwinkern unglücklich gelaufen, dass es da nicht spannender wurde, obwohl es hätte werden können. Aber ja, alles in allem auf jeden Fall eine spannende Sache, die da aktuell auch international läuft. Von den Playoffs weg, Robert, zum Thema Wildcard. Die wurde am vergangenen Donnerstag vergeben. Die BBL war sich ja schon länger einig, dass sie wieder mit 18 Mannschaften antreten möchte, spielen möchte. Es gab einen Bewerber. Und das waren die Fraport Skyliners, die wurden es am Schluss auch. ziemlich vorhersehbar zum einen, zum anderen war es trotzdem nicht so ganz klar, ob nicht vielleicht noch irgendjemand dazwischen grätschen wird. Als dann klar war, dass es nur die Frankfurter sind, war dann auch relativ klar, dass die Wildcard bekommen. Was hältst du denn davon?
Ja, ich finde es persönlich sehr gut. Der Standort Frankfurt gehört in die Bundesliga unbedingt und ich glaube, es wäre wirklich schade gewesen, die Skyliners kommende Saison in der Pro A zu sehen. Klar, sie sind sportlich abgestiegen. Über Sinn und Unsinn einer solchen Wildcard kann man natürlich streiten, aber rein vom Basketballstandort mit all den Rahmenbedingungen, wir haben es des Öfteren hier im Podcast schon thematisiert, muss Frankfurt erstklassig spielen. Und es ist gut, dass sie es auch in der kommenden Saison tun.
Absolut. Dazu wollen wir jetzt mal mit dem Geschäftsführer Yannick Bienas telefonieren. Ich freue mich sehr, weil ich glaube, dass das ein richtig gutes Gespräch werden könnte. 700.000 Euro sind in der Verlosung gewesen, die Fraport Skyliners jetzt bezahlen müssen. Inwieweit das auf das Spieleretat beispielsweise geht, das werden wir jetzt von ihm erfahren. Ich würde sagen, wir rufen einfach mal an.
Fraport Skyliners, Bienas, hallo.
Big Postgame, Florian und Robert hier. Hallo, Herr Bienas.
Grüß euch jetzt mal. Hallo.
Hallo.
Schönen guten Abend.
Ja, genau. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns hier ein bisschen zu fachsimpeln. Wie erleichtert sind Sie denn, dass die Skyliners per Wildcard doch noch der BBL erhalten bleiben?
Also die Erleichterung ist schon sehr, sehr groß. Nicht nur für mich persönlich, sondern für all unsere Mitarbeitenden, unsere Fans, unsere Partner und den gesamten Basketballstandort Frankfurt, dass wir in der neuen Saison uns weiterhin erstklassig zeigen dürfen. Auf der anderen Seite muss ich natürlich persönlich sagen, dass die Arbeit an vielen Stellen jetzt erst so richtig losgeht und es nicht nur Erleichterung ist, sondern jetzt auch Auftrag, es nächste Saison besser zu machen und mit voller Energie 100% reinzugehen. Deswegen kurz gefeiert, aber jetzt auch wieder voll bei der Arbeit.
Gab es bei Ihnen im Verein auch Überlegungen, den sportlichen Weg über die Pro A anzustreben, quasi den sportlichen Wiederaufstieg direkt anzustreben?
Also die Überlegungen muss es ja auch geben. Also zum Zeitpunkt, wo unser sportlicher Abstieg feststand, gab es ja noch gar nicht die Option, dass es eine Wildcard geben wird oder geben könnte oder wie auch immer. Das heißt, wir haben uns natürlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir sind eigentlich auch ein großer Freund davon, dass es sportliche Auf- und Abstiege gibt und diesen sportlichen Wettbewerb, auch wenn wir natürlich dann selber in der betroffenen Situation auch manchmal ein bisschen gehadert haben mit dem Thema. Aber prinzipiell haben wir uns mit dem Thema schon auseinandergesetzt. Sogar auch dann, als die Wildcard ins Gespräch kam und man sich überlegen musste, bringt man jetzt diese 700.000 Euro auf und vermeidet diesen sportlichen Abstieg. Aber letztendlich müssen wir sagen, dass um den Basketballstandort Frankfurt zu erhalten und die Vorbilder für die Kinder bei Basketball macht Schule, unserem großen Schul- und Bewegungsprojekt zu haben, braucht es eben einfach diese Erstklassigkeit. Und die Garantie, dass man in einer mittlerweile sehr, sehr starken Pro A sofort den Wiederaufstieg schafft, gerade nach einem Abstieg aus der Easy Credit BBL, der sicher auch Veränderungen in der Struktur nach sich zieht, diese Garantie hat man nicht. Deswegen war dann die Entscheidung relativ schnell gefasst, dass wir es versuchen mit der Wildcard versuchen in der Easy Credit BBL auf diesem Weg zu bleiben. Und hat ja zum Glück jetzt funktioniert, aber ja, wenn es die Option nicht gegeben hätte, wären wir natürlich den Weg über die Pro A gegangen, aber wie gesagt, wäre sicherlich ein beschwerlicher gewesen und keine Garantie, dass es da sofort wieder hochgegangen wäre.
Ja, das hat man dann doch an den Clubs gesehen, die in den vergangenen Jahren abgestiegen sind, die dann echt große Probleme hatten, überhaupt wieder aufzusteigen, manche haben es bis heute nicht geschafft, siehe Jena, siehe Vechta und so weiter und so fort. Bremerhaven gab es auch mal solche Pläne. Also das ist schon ganz schön knackig. Ich glaube auch, Sie haben das auch schon angesprochen, dass es nicht nur sportlich schwer wäre in der Pro A, sondern halt auch die Geschichte mit der Halle beispielsweise, die Pläne für die neue Halle. Ich glaube, da wäre das auch nicht unbedingt so richtig gut in den Plan reingepasst, oder? Wenn man da in der Pro A unterwegs gewesen wäre.
Ja, das muss man tatsächlich sogar eher andere fragen, gerade in der Frankfurter Stadtpolitik. Wir sind uns ziemlich sicher, dass wir auch den sportlichen Aufstieg wieder geschafft hätten, bis eine neue Arena in Frankfurt steht. Leider gibt es ja die Verzögerung in dem Thema schon seit vielen Jahren.
Aber ich denke, die Argumente sind trotzdem jetzt besser, wenn man sagt, wir spielen weiterhin BBL.
Ja, also sicher ist die Perspektive auch unter die Argumentation, die wir haben, jetzt eine stärkere auch nochmal unter Beweis zu stellen, wie attraktiv der Basketballstandort Frankfurt ist und auch vor vielen tausenden Fans zu zeigen, wie sinnvoll und nötig auch eine neue Spielstätte für uns ist, aber auch generell für den Standort. Da hilft es natürlich in der Argumentation auch in den nächsten Monaten und Jahren.
Sie haben angesprochen, die Wildcard kostet Ihren Club ja 700.000 Euro. Ist es immer noch so wie vergangene Saison bei den Gießen 46ers, dass es in zwei Chargen zu entrichten ist, jeweils 350.000, oder hat sich daran etwas verändert?
Die Chargen haben sich zum einen verändert, also die erste Charge ist jetzt 450.000 und die zweite dann eben noch 250.000 fest. Aber der entscheidende Unterschied zum letzten Jahr ist, dass diese zweite Charge auch anfallen würde, wenn uns der sportliche Abstieg in der Saison 2022 erwischen würde. Das heißt, no matter what sind die 700.000 Euro fällig. Das heißt, das ist dann mehr eine buchhalterische oder eine überweisungstechnische Frage, wann diese Raten abgehen von unserem Konto. Deswegen rechnen wir mit den 700.000, auch wenn es jetzt vielleicht in mehreren Chargen überwiesen wird.
Ja, dann, wenn man nochmal absteigen würde, das wäre nahe dem kompletten Genickbruch, wenn man dann auch noch 200.000 oder 250.000 in dem Fall nochmal nachzahlen müsste und in die Pro A geht. Wie stark ist denn der Spieleretat von diesen 700.000 Euro betroffen für die nächste Saison?
Also wir versuchen, einen Ansatz zu denken, der jetzt nicht nur darauf aus ist, die Wildcard wieder zu refinanzieren und dann wieder da weiterzumachen, wo man vorher stand, minus 700.000 Euro. Das wäre sicherlich der falsche Ansatz, sondern wir versuchen jetzt in einem neuen Zwei-Jahres-Zyklus zu denken. Und das bedeutet für uns nicht nur die Wildcard-Kosten zu refinanzieren, sondern auch darüber hinaus noch einen weiteren siebenstelligen Betrag zu generieren, der uns ermöglicht, wieder auf ein Budget zu kommen, was wir vor Corona, vor Beginn der Pandemie hatten, weil wir dann uns für stark genug und in der Lage halten, auch wieder um die Playoffs mitzuspielen. Und das ist sicher eine Perspektive, die man an einem erfolgsverwöhnten und erfolgshungrigen Standort wie Frankfurt auch haben muss, dass da einfach eine Perspektive gegeben ist, die über den Moment hinausgeht und über eine reine Wildcard-Finanzierung und Status Quo erhält, sodass wir jetzt eben nicht nur in den 700.000 denken, sondern über das hinaus einen weiteren Betrag generieren wollen, was dann wieder impliziert, dass wir den Spielerkader so wenig wie möglich im ersten Schritt beschränken wollen. Im Gegenteil, dass wir sogar wieder eine Perspektive für den Ausbau da generieren wollen. Auf der anderen Seite natürlich leicht gesagt, die Arbeit, wie gesagt, fängt jetzt richtig an. Das heißt, uns erwartet eine sehr, sehr intensive Offseason.
Offseason ist ein gutes Stichwort. Wie wollen Sie sich sportlich aufstellen? Eine Schlüsselpersonalie wird sicherlich der Trainer sein. Soll es mit Luca Dalmonte weitergehen oder ist man auf der Suche nach einer neuen Lösung?
Also man muss natürlich sagen, eingangs war die Frage, ob ich erleichtert bin. Die größte Erleichterung ist sicherlich, dass wir jetzt endlich in der Lage sind, seit dem Wildcard-Entscheid wirklich sinnvoll zu planen, gerade was den sportlichen Bereich angeht. Ich muss sicherlich erwähnen, dass die erste Frage in jedem Gespräch, sei es mit Spielern oder mit Trainern, immer war, ja, in welcher Liga spielt ihr denn? Und wir konnten die letzten Wochen und Monate nicht ernsthaft darauf antworten. So, das heißt, die wirklich intensiven Gespräche, die wir führen wollten, konnte man noch gar nicht in der Intensität jetzt führen, sodass wir jetzt erst eigentlich seit Donnerstag richtig in der Lage sind, ernsthafte Gespräche zu führen. Und das tun wir jetzt mit Kandidaten, die wir vorausgewählt haben. Wir haben uns eine Struktur gegeben. Was sind denn die Qualitäten, die ein Trainer mitbringen muss, um uns als Standort jetzt wieder voranzubringen? Und daran haben wir eine Longlist und eine Shortlist erstellt. Und die werden wir jetzt intensiv abarbeiten und hoffentlich in den nächsten Tagen oder Wochen spätestens da auch Ergebnisse erzielen.
Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Dann macht es jetzt auch nicht so richtig viel Sinn, noch über die Kaderstruktur zu sprechen, weil da eben jetzt erst die Gespräche beginnen. Da können wir dann vielleicht in ein paar Wochen nochmal zu telefonieren. Aber vielleicht zum Abschluss, was macht Sie denn zuversichtlich, dass die Skyliners nicht nochmal so eine Horrorsaison erleben wie die letzte?
Also einerseits ist wirklich in dieser Saison sehr, sehr viel zusammengekommen. Wir haben es in unserem offenen Brief nach dem Abstieg als Treibsand geschildert. Irgendwie immer, wenn wir das Gefühl hatten, wir haben nach einem Fehler oder nach einer Verletzungssituation oder nach einem Corona-Rückschlag haben wieder einen Anschluss gefunden. Dann gab es den nächsten Rückschlag und wir hoffen sehr, dass wir unser Kontingent an Treibsand jetzt irgendwie erstmal aufgebraucht haben für die nächsten Jahre, dass die äußeren Einflüsse sich ein bisschen zurücknehmen. Aber wir haben auch aus unseren Fehlern gelernt, die wir gemacht haben. Wie gesagt, auch das, was wir jetzt uns als Qualität, als Anforderungen in die Trainerposition gesetzt haben, ist natürlich auch davon beeinflusst, was passiert ist. Wir haben intern ein paar Schrauben jetzt schon umgestellt und werden das auch in den nächsten Wochen tun, sodass wir uns sagen, Fehler darf man machen. Wir sind jetzt mit 2 bis 5 blauen Augen davongekommen aus der Situation. Aber in der nächsten Saison muss man aus den Fehlern lernen und den Wissensvorteil aus gelernten Fehlern, den haben wir jetzt auf jeden Fall gegenüber der Konkurrenz in der nächsten Situation, in der nächsten Saison.
Wir drücken die Daumen, dass die kommende Saison besser wird und freuen uns natürlich sehr, dass die Fraport Skyliners nach wie vor Teil der BBL sind. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Bienas.
Vielen Dank, ich danke. Alles Gute.
Bis bald. Ciao.
Bis dann, ciao.
So, Robert, bevor wir das jetzt groß besprechen können, würde ich sagen, wir rufen direkt mal bei unserem Redakteur Rupert Fabig an, denn auch in Hamburg hat sich ja so einiges getan und der ist gerade auf dem Sprung, deswegen müssen wir den noch schnell erreichen. Ich würde sagen, wir klingeln einfach mal direkt durch, oder?
Absolut, der hat ja News vom Trainermarkt für uns.
Da klingeln wir durch.
Hi, grüß euch.
Rupert, grüß dich. Alles klar bei dir?
Hallo. Ja, alles klar. Schönes Spiel gesehen, wie ihr wahrscheinlich auch gerade.
Ja, absolut, absolut. Richtiges Kracherspiel gesehen. Du bist auf dem Sprung, du gehst essen mal wieder so 5-Gänge-Menü, wie ich dich kenne, oder?
Diesmal wahrscheinlich nur 3 Gänge.
Ach, traurig.
Mal schauen nochmal. Aber kein Stress, die Zeit nehme ich mir trotzdem.
Wunderbar.
Ne, eben spät erstmal, wenn man jetzt ein bisschen überziehen halt so will.
Okay, alles klar. Du hast ja in den letzten Wochen intensiv recherchiert. Du hast jetzt mit deinen Kollegen vom Hamburger Abendblatt, für die du ja auch schreibst, vermeldet. Raul Korner wird neuer Head Coach bei Hamburg. Wie kam es denn dazu?
Ja, das ist wahrscheinlich eine Sache, die man aus vielen Winkeln betrachten kann. Also es gab ja, nachdem sich abgezeichnet hat, dass Pedro Caius nicht Trainer bleibt, mehrere Optionen und eine Option war ja sicherlich auch die interne mit Benka Baloschki als neuem Cheftrainer. Und dann gab es die diversen externen Optionen, wo ja Raul Korner direkt am Anfang schon als einer der Kandidaten genannt wurde und sich abgezeichnet hat, als klar war, dass er in Bayreuth nicht Trainer bleibt. Und ja, letzten Endes haben sich die Towers dann für diese größere Lösung entschieden. Es gab auch Kandidaten aus dem Ausland, mit denen sie gesprochen haben. Unter anderem ist Nenad Canak einer von Liet Kabelis Panevicius gewesen, der mit ins Finale eingezogen ist in Litauen. Also wirklich ein hochklassiger Trainer. Was den Ausschlag ultimativ für Korner gegeben hat, ist meinen Informationen zufolge, dass die Towers einen Trainer gesucht haben, der Bundesliga-Erfahrung besitzt. Also da auch schon die Liga intensiv kennt und über mehrere Jahre dort gearbeitet hat. Und der auch in der Lage ist, mit deutschen Spielern gut umzugehen und deutsche Spieler zu locken. Und ich glaube, beides trifft schon recht genau auf Raul Korner zu. Deswegen ja für mich ein logischer Kandidat ist. Ich glaube, Benka Baloschki war auch auf jeden Fall einer, den sie in der engeren Auswahl hatten und dem ich auch zutraue, absolut, ein BBL-Cheftrainer zu sein. Ich kann mir aber vorstellen, von dem, was ich so gehört habe, dass das Risiko dahingehend da ein bisschen zu hoch war, dass einige Spieler dann vielleicht nicht unterschrieben haben, weil der Banker natürlich noch nicht das Netzwerk besitzt und es wahrscheinlich auch auf der Agenda einiger Agenten und deren Klienten dann vielleicht als Risiko aussieht, ob man einen Spieler jetzt zu einem Verein schickt, der einen neuen Headcoach beschäftigt, der natürlich erstmal mit ganz anderen Dingen sich befassen muss, als da die jeweiligen Spieler zu entwickeln und die Prioritäten hat erstmal da sportlich
sich über Wasser zu halten.
Rupert, du hast es angesprochen. Raul Korner soll deutsche Spieler anlocken. Er muss generell Spieler anlocken, denn wie es aktuell aussieht, werden die Hamburger vor einem ziemlichen Rebuild stehen in der kommenden Saison. Wie jetzt noch zu hören war, wird Robin Christen auch den Verein verlassen. Dementsprechend bleibt eigentlich nur erstmal Lukas Meißner noch. Und bei dem gibt es ja auch Geräusche, dass der vielleicht mit dem Ausland liebäugelt. Wie passt das jetzt zusammen? Korner, neuer Coach, neues Team. Was wird alles in Hamburg neu sein in der kommenden Saison?
Hat ein bisschen gepasst, mein Hintergrundambiente gerade, die Rettungswagen, das ein bisschen den Notfallglocken bei den Towers läuten, weil tatsächlich eigentlich offiziell auf dem Papier noch kein Spieler unter Vertrag steht. Den Christen hast du ja eben vermeldet, dass er nach Ulm geht. Bei Meißner ist es so, er hat noch eine Spieleroption für das kommende Jahr. Und nach dem, was ich gehört habe, wird er die sehr wahrscheinlich ziehen, weil er ja mit Korner auch schon erfolgreich zusammengearbeitet hat und die da ganz recht enge Bande haben. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass er bleibt. Trotzdem, dann gibt es eben noch 11 weitere Positionen für den 12er Kader aufzufüllen. Was Korner ja selber von sich behauptet und was auch, glaube ich, ein ganz gutes Argument für ihn war, dass er Mannschaften ganz gut zusammenstellen kann und auch zusammenstellen möchte und auch in seinen vorherigen Stationen schon in der Funktion als Sportdirektor oder so Pseudosportdirektor gearbeitet hat. Und das wird ihn auch in Hamburg wieder erwarten. Da ist ja immer noch Marvin Willoughby als Geschäftsführer auch ein Personal- und Sportdirektor. Und das sind natürlich beides 24-7-Jobs, die man dann nicht komplett mit 100% ausfüllen kann. Und Marvin ist ja auch in den letzten Jahren immer schon jemand gewesen, der da bereitwillig Verantwortung an die Headcoaches abgegeben hat. Da ist Mike Taylor gewesen oder dann eben in noch stärkerem Maß Pedro Caies. Und das Gleiche wird dann auch beim Raul Korner der Fall sein. Er führt jetzt auch in den nächsten Tagen schon die ersten Gespräche, habe ich gehört. In erster Linie natürlich erstmal mit deutschen Spielern, bevor die vom Markt sind, die er da nach Hamburg locken möchte.
Ja, spannende Ausgangssituation da in Hamburg. Raul Korner, ich finde das bemerkenswert irgendwie. Der kam ja, die Bayreuther haben die letzten 13 Spiele verloren bei sich in der BBL. Und trotzdem ist das an Raul Korner irgendwie so abgeperlt wie an so einer Lotusblüte. Kannst du dir das irgendwie erklären, dass da gar keine Kritik auch an ihm selbst aufgekommen ist, zumindest keine öffentliche, wo ich jetzt irgendwo gelesen hätte, Mensch, lag es vielleicht am Trainer, 13 Spiele in Folge verloren oder sonst irgendwas. Und jetzt mit einem Top-Team aus der BBL, oder die Hamburger sind zumindest auf einem Sprung, zu einem der Top-Teams zu werden in der BBL, da einfach hinwechseln kann und jeder sagt, hurra, der ist da.
Ich finde das schon erstaunlich. Es ist mir auch dieses Jahr zum ersten Mal so bewusst geworden, dass ich dachte, naja, die Ergebnisse von Raul Korner hinken vielleicht beim Ruf ein wenig hinterher. Ich will es gar nicht zu kritisch ausdrücken. Man muss ja auch mal schauen, welche Möglichkeiten er zur Verfügung hat. Ich glaube, er hat einen ganz hervorragenden Ruf, weil er so extrem sympathisch ist. Also jeder, der mit ihm schon mal gesprochen hat oder ihn auch in einem Podcast gehört hat oder im Fernsehen, ist ja auch der gleichen Meinung, dass das ein total netter Typ ist. Und mit den Leuten, mit denen ich jetzt auch telefoniert und gesprochen habe in den letzten Tagen, das war das einhellige Urteil. Einen sympathischen Trainer könntet ihr in Hamburg gar nicht bekommen. Und das ist sicherlich ein Punkt, dass man sich mit Kritik vielleicht ein bisschen schwerer tut und zurückhält. Der andere Punkt ist natürlich, dass die Mannschaften, die er trainiert hat, Braunschweig und Bayreuth in der Liga, waren ja eher so Mittelklasse-Mannschaften, auch von den wirtschaftlichen Möglichkeiten her. Und da hat er über seine ersten Jahre eigentlich viel Ordentliches rausgeholt. Braunschweig damals als Abstiegskandidat gehandelt, die hat er zu einem ganz soliden Mittelfeldteam geformt und Bayreuth eigentlich eine Ausgangsposition auf einem etwas höheren Niveau, vielleicht schon so ein Mittelklasse-Team und er hat das erstmal zu einem Playoff-Teilnehmer gemacht, zum Europapokal-Teilnehmer, ist er damals in dieser Corona-abgebrochenen Saison ins Europe Cup Final Four eingezogen, was dann leider nicht mehr ausgetragen werden konnte. Und dann in den letzten Jahren hat es sich ein bisschen abgerissen mit den Ergebnissen. Es ist schon viel zusammengekommen bei den Bayreuthern, wenn man sich das so anschaut. Die haben echt viel Verletzungspech gehabt, auch Corona-Pech und dann auch immer zur Unzeit kamen die Verletzungen und kaum war mal einer fit, hat sich der nächste wieder für Wochen verletzt. Aber trotz allem, Verletzungen und Corona, das ereilt ja alle Mannschaften. Die einen vielleicht in etwas höherem Maß als die anderen. Aber ultimativ, die Ergebnisse waren ja dann auch nicht mehr ganz so zufriedenstellend. Ich glaube schon, dass man da sportlich ein bisschen mit einem kritischen Auge drauf blicken kann. Gerade so die Defensiven seiner Teams zuletzt waren nicht mehr ganz so stark. Und hinzu kommen natürlich dann diese Niederlagenserie, die er jetzt zuletzt hatte. Was ich noch gehört habe, ist, dass er auch wohl das, was ihm so ein bisschen zu Verhängnis vielleicht wird, dass er ein so netter, sympathischer Typ ist. Ich habe von ein paar Spielern gehört, was mich echt erstaunt hat. O'Connor, sind wir mal gespannt, ob das wirklich klappt. Hat nicht ganz so einen guten Leumund unter Spielern. Auf Nachfrage, ob das jetzt am Menschlichen hakt oder am Sportlichen, weder noch. So sein sympathischer Typ kommuniziert viel mit seinen Spielern, dass ihm fast dahingehend zu Verhängnis wird, dass ihm manchmal die Durchschlagskraft fehlt, so die Durchsetzungskraft seinen Spielern gegenüber, dass das womöglich ein Punkt sein könnte, weswegen sie ein bisschen Misserfolg hatten, die Mannschaften zuletzt. Und in Bayreuth war es wohl jetzt auch dem Vernehmen nach so, dass ihm da, dass er sich nicht mehr ganz so wohl gefühlt hat in den letzten Monaten, im letzten Jahr, weil ihm da die Gesellschaft da ein bisschen zu viel mit hineingeredet haben.
Ja, Rupert, lass mich da nochmal einhaken. Ich finde es total spannend. Vor allem auch auf Basis der Perspektive, die du angesprochen hast, das Anlocken, das Ausbilden deutscher Spieler. Ich finde, das war in den letzten Jahren eigentlich überhaupt nicht unbedingt das Steckenpferd von Ralf Körner. Ich hätte ihn als Coach gesehen oder ich habe ihn als Coach gesehen, der Teams sehr gut zusammengestellt hat, vor allem auf den Importpositionen. Ich denke an Asemaray, ich denke an einen Gabe York, ich denke an einen Hasan Martin, der mittlerweile Euroleague spielt. Bei den deutschen Spielern fallen mir Robin Amaze und Lukas Meissner ein, die in Bayreuth wirklich den nächsten Schritt gemacht haben. Klar, Basti Doret, Andi Seifert, gestandene Spieler.
Aber die waren ja schon da.
Die waren eben schon da, ganz genau. Und ja, da glaube ich, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie er das in Hamburg anpacken will, wen er erstens an Land ziehen kann und wie er dann das Team zusammenstellt. Sicherlich mit Fokus auf gute Ausländer. Er muss das Team aber breit aufstellen, weil Hamburg auch wieder im Eurocup aller Voraussicht nach aktiv sein wird.
Ja, auf jeden Fall. Also gibt ja jetzt schon die ersten Gespräche mit Spielern, jetzt noch nicht mich zu sehr zu äußern kann, aber das sind schon namhaftere, würde ich in einem Fall vielleicht sagen, und auch halbwegs gestandene BBL-Profis, mit denen er da im Gespräch ist und denen er auch eine recht hohe Meinung hat. Aber sicherlich, wie du sagst, setzt man in Hamburg wahrscheinlich auch darauf, dass er auf den Impositionen auch wieder den einen oder anderen Stil holt, dass man da vielleicht etwas nicht ganz so tief in die Tasche greifen, einen Spieler holt, der dann letzten Endes explodiert und der Saison, die eigentlich halt nicht gerecht wird. Es gab ja auch in Hamburg immer mal wieder, dass der Spieler als Bühne genutzt hat, um sich dann gut zu präsentieren. Vergangenes Jahr vielleicht Cameron Taylor, jetzt in der aktuellen Saison sicherlich Caleb Holmes, den Kandidat, und natürlich Mike Kotter.
Ein so ein Stil könnte ja Kendall McCollum sein, über den wird die ganze Zeit schon gesprochen und er wird die ganze Zeit mit Hamburg in Verbindung gebracht. Er hat eine überragende Saison bei Gießen gespielt, muss man auch erstmal machen, bei einer Mannschaft, die so sang- und klanglos absteigt und trotzdem als Einzelspieler eine überragende Saison gespielt haben. Was hast du da für Infos? Gibt es da irgendeine Wasserstandsmeldung?
Dass die Towers auf jeden Fall ein Angebot abgegeben haben und dass das Angebot natürlich, wie es normal üblich ist, erstmal mal nachverhandelt werden muss. Und der McCollum hat ja auch noch andere Angebote, habe ich gelesen, aus Ulm, aus Greifheim, aus Neapel. Das seien auch Kandidaten, die sich mit ihm befasst haben. Was mich aber mal interessieren würde, wie ihr das seht, McCollum selber gesagt, überragende Saison gespielt in Gießen. Es ist ja auch mal ein bisschen schwierig, wenn einem so ein Abstieg anhaftet. Ich bin jetzt ein bisschen Johann Reuerker sozialisiert aus meinen Göttinger Zeiten. Der wollte immer Winning Players haben, also Spieler, die bei Programmen gespielt haben, die erfolgreich waren. Und hat sich immer von Spielern ferngehalten, die abgestiegen sind. Würdet ihr sagen, dass das ein Marker, der den McCollum anheftet? Oder glaubt ihr, dass das kein Problem und dass er wirklich, dass es an ihm zu allerletzt lag, dass Gießen abgestiegen ist?
Ja, zweiteres. Also ich glaube, an ihm lag es wirklich nicht. Ich glaube, in Gießen gab es den ein oder anderen auch als Führungsspieler eingeplanten Akteur, der dann zu sehr nach sich selbst geschaut hat, der zu sehr auf seine eigenen Stats fokussiert war, auf sein eigenes Weiterkommen und die Mannschaft dabei aus den Augen verloren hat. Bei Kendall McCollum hatte ich diesen Gedanken nicht ein einziges Mal in der vergangenen Saison. Also ich weiß, worauf du hinaus möchtest, finde ich einen interessanten Ansatz, aber bei ihm, finde ich, ist das nicht der Fall gewesen. Also er war nicht jetzt mal hart formuliert der faule Apfel sozusagen.
Ja, ich glaube, es ist natürlich auch aus Verhandlungssicht des aufnehmenden Vereins ein ganz guter Punkt, ihn da so ein bisschen zu lowballen, will ich nicht sagen, aber ihm vielleicht das nicht das allerlukrativste Angebot vorzulegen, wenn man so mit dem Makel eines Abstiegs kommt.
Aber ich würde ihn gerne in Hamburg sehen. Also mir hat er auch gefallen vergangene Saison. Also an beiden Enden des Feldes. Und ich glaube, das wäre falsch zu sagen, ein legitimer Nachfolger von Justus Hollertz, weil dafür die Spielweisen und die Ausgangssituationen ganz andere sind. Aber es wäre ein guter Point Guard in Hamburg. Und das war letztes Jahr so die Position, wo es ein bisschen gehakt hat. Wir sind mit dem Jabril Durham in die Saison gegangen. Der wurde nach 3 Spielen, glaube ich, schon wieder nicht entlassen, aber transferiert nach Bologna und bereitwillig gehen gelassen. Dann war der McCallum als Nachfolger, der auch nicht lange durchgehalten hat und dann, glaube ich, noch bei 3 weiteren Teams in der Saison war. Und die einzige wirklich gute, starke Konstante auf der Point-Guard-Position war Justus Hollertz, der noch nahtlos in die Starterrolle geschlüpft ist, ab ungefähr Hälfte der Saison. Und dann hatten sie etatmäßig keinen wirklichen Point-Guard mehr. Und von daher würde ich McCallum schon mal als solide Verpflichtung sehen, wo man nicht viel falsch machen kann.
Das stimmt. Andererseits wissen wir natürlich nicht, was Raul Korner dann da in Hamburg tatsächlich vorhat, welchen Stil er spielen lassen möchte, ob dann McCallum da perfekt reinpasst oder nicht. Das werden wir dann auf jeden Fall sehen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du dir auf jeden Fall noch die 2 Minuten rausgeschnitten hast. Und jetzt geht's Richtung Essen.
Ja, vielen Dank. Dann wünsche ich euch auch noch einen guten Appetit für den restlichen Podcast. Bin gespannt, ihn dann morgen zu hören.
Sehr den gut. Abend, Werupert. Danke dir.
Danke, bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao. Danke
euch beiden. Schönen Abend noch.
Dir ciao. Auch. Ciao, guten Appetit. Ja, auf jeden Fall eine ganz interessante Geschichte mit Rupert, was er da so alles weiß aus Hamburg. Das ist so ein kompletter Rebuild, ist schon, also hat natürlich so seine Vorteile. Du kannst natürlich was ganz Neues aufbauen, eine neue Idee integrieren, aber es hat natürlich schon auch eine gewisse Fallhöhe, oder?
Ja, absolut. Ist schon ein Risiko, dass die Hamburger eingehen, weil sie haben mit Justus Hollertz ihr Aushängeschild, ihr Gesicht verloren. Dazu wird es auch auf den Ausländerpositionen vermutlich zu einem massiven Umbruch kommen. Das kann eine Chance sein, den nächsten Schritt zu gehen, ist aber auch ein Risiko, weil man fast wieder bei der Kaderzusammenstellung bei Null anfangen muss.
Ja, und ich finde, dass man das gerade immer mehr merkt, dass Mannschaften, die einen Kern haben, der schon mal zusammengespielt hat, dass die erstens früher besser funktionieren in einer Saison und zweitens auch irgendwie so ein bisschen mehr Glue haben dazwischen. Die rücken ein bisschen enger zusammen, die wissen schon mal, was die Idee des Trainers ist. Ich habe in Ludwigsburg neulich erst mit Tremel Darden gesprochen, der hat auch gesagt, hier kommen die Leute her, die wissen, wie wir Basketball spielen wollen. Aus der letzten Saison waren ja viele, viele Spieler bei Ludwigsburg da, die Idee von John Patrick quasi verinnerlicht hatten, wo er dann nicht jedes Mal was ganz Neues erzählen musste und jedem das neu beibringen musste, außer den 38 Spielern, die er geholt hat und wieder weggeschickt hat. Aber das ist eben dieser Kern und ich glaube, das hast du jetzt in Hamburg, hast du diesen Kern halt gar nicht mehr, weil du nicht mal mehr eine wirkliche Spielidee oder eine Spielidentität hast, weil ja der Coach auch weg ist.
Ja, eben. Also da wird ein neuer Coach ein neues System einführen und er wird sich seine Spieler gemäß seinem Plan aussuchen und dann wird man sehen, wie es klappt. Das wird aber zu Saisonbeginn sicher die ein oder andere Woche in Anspruch nehmen.
Ja. Raul Korner im Eurocup, das wäre der nächste Schritt für ihn. Die Hamburger wollen auch den nächsten Schritt machen, sind also sehr gespannt, wo es da hingehen wird. So, und jetzt haben wir noch ein ganz interessantes Thema in unserer Tissot Overtime. Wie vorhin schon angekündigt, sprechen wir jetzt über Unified Basketball in Hagen. Da haben wir nämlich eine Zuschrift bekommen und haben gedacht, komm, das machen wir direkt als Thema, weil ich das eine richtig geile Sache finde. Und deswegen werden wir jetzt gleich mal bei Stefan Hübner anrufen. Er ist selbst Spieler bei Unified Basketball Hagen und das ist eine integrative Basketballmannschaft. Da spielen also Spieler, die eine geistige Einschränkung haben, mit gesunden, in Anführungsstrichen gesunden Spielern zusammen in einer Mannschaft in der Kreisliga B2 und auch bei den Special Olympics, wo sie im Sommer hinfahren wollen. Und da wollen wir jetzt gleich mal mit Stefan Hübner drüber sprechen. Den rufen wir jetzt einfach mal an und fragen, was ist das eigentlich für ein Projekt und kann man da vielleicht auch unterstützen?
Hallo, hier ist Stefan.
Hallo, hier ist Florian und Robert von Big Post Game. Grüß dich, Stefan. Sollen wir Stefan sagen, sollen wir Hübi sagen? Wie machen wir es?
Ihr könnt mich ruhig Hübi nennen.
Hübi, ich glaube, wunderbar.
In der Basketballszene gibt es Leute, die wissen nicht, dass ich Stefan heiße. Insofern, alles gut.
Sehr gut, sehr gut. Ich kenne das mit den Nicknames in der Mannschaft. Da weiß am Schluss niemand mehr, wer wirklich gemeint ist, außer die Spieler selbst.
Genau.
Ja, sehr cool. Wir rufen an bei dir. Du bist Teil des Projekts bei Unified Basketball Hagen. Du bist einer der Spieler. Du bist einer der Partner in diesem ganzen, in dieser Mannschaft. Erklär doch mal, wie funktioniert das bei euch überhaupt? Was seid ihr, was macht ihr und wie funktioniert das bei euch?
Ja, bevor ich loslege, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich das hier ein bisschen präsentieren kann, dass ich uns bzw. unser Projekt vorstellen kann und das ein bisschen bekannter machen kann. Super von euch. Genau, also ich bin Partner in der Unified-Mannschaft. Das heißt, wir sind ein Team, bei dem geistig Behinderte und Nichtbehinderte zusammen in einer Mannschaft spielen. Und wir spielen da in der zweiten Kreisliga in Hagen. Im ganz regulären Mannschaftsbetrieb.
Krass, das ist auf jeden Fall schon mal was, glaube ich, ganz viele nicht wissen, dass es überhaupt sowas gibt, so eine integrative Mannschaft. Ihr habt die Saison, also wie kann man sich das vorstellen? Landet ihr jedes Mal auf dem letzten Platz und freut euch trotzdem oder spielt ihr ganz gut im Mittelfeld mit oder wo seid ihr da so tabellarisch?
Ich würde mal sagen, so untere Drittel finden wir uns immer ein. Paar Mannschaften, gegen die wir gewinnen, ja, aber ich würde sagen, so die ersten Jahre, wo wir gespielt haben, ja, das war natürlich auch für die anderen Mannschaften was Besonderes. Die wussten nicht so ganz, wie sie gegen uns spielen konnten oder sollten. Mittlerweile müssen die sich aber auch ordentlich anstrengen, um da gegen uns zu gewinnen. Also das macht uns dann auch stolz.
Ja, Hübi, und ihr habt ja noch ein weiteres Ziel neben dem Ligabetrieb, Stichwort Special Olympics. Lass uns da mal wissen, was da geplant ist.
Genau, also das ganze, dieser ganze Unified-Sport, neben der regulären Liga spielen wir auch noch bei Wettkämpfen von Special Olympics mit. Also die Olympischen Spiele kennt ja jeder, die Paralympics sind auch bekannt. Und die Special Olympics sind die Olympischen Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung. Und das ist eine weltweite Organisation, ursprünglich mal gegründet von der Schwester von John F. Kennedy und mittlerweile auch sehr, sehr groß in Deutschland. Es gibt eigentlich in jedem Bundesland Verbände, die das nach vorne bringen. Und in 2 Wochen fahren wir zu den National Games in Berlin. Die sind dann vom 19. bis zum 24. Juni und das sind quasi die deutschen Meisterschaften.
Ah, coole Sache. Und Ihr Partner dürft dann auch mitspielen?
Genau. Also es gibt sogenannte Traditional Teams, die bestehen aus rein beeinträchtigten Spielern und dann die sogenannten Unified Teams, wo dann jeweils 2 Leute ohne Beeinträchtigung und 3 Leute mit Beeinträchtigung auf dem Feld stehen und gegeneinander spielen.
Okay, krass. Und die Körbe zählen für alle natürlich gleich und da sind einfach alle gleich auf dem Spielfeld, oder?
Genau. Das ist das Ziel, die Inklusion nach vorne zu bringen. Alle sind gleich, keiner wird anders behandelt. Es gelten die ganz normalen Regeln. Klar, es ist ein Turnier, es sind so ein bisschen verkürzte Spielzeiten und so, aber ansonsten ganz normale Regeln. Punkte zählen gleich, Fouls werden normal gepfiffen. Es werden Systeme gelaufen, wie man das vom ganz normalen Basketball kennt.
Krass. Ja, es ist echt eine mega coole Sache. Ich habe selbst Zivi gemacht und habe beeinträchtigte Menschen in die Werkstatt gefahren und das hat mich wirklich geprägt, auch bis heute, diese grundlegende Dankbarkeit auch ans Leben zu haben. Das finde ich wirklich mega. Was ist denn dein Antrieb, in so einer Mannschaft zu spielen?
Bei mir war der initiale Funken im Prinzip auch durch den Zivildienst. Also ich habe Zivildienst an einer Behindertenschule gemacht und der Gründer von dem Team, Heinz-Werner Schmunz, vielleicht so ein paar Basketball-Nerds kennen ihn, war Teil der 74er Brandmann oder beziehungsweise damals SV-Mannschaft, die deutscher Meister geworden ist. Der hat das Ganze ins Leben gerufen und der war an dieser Schule, wo ich Zivi gemacht habe. Ja, und dann habe ich irgendwann mal angefangen, da mitzumachen, war sofort begeistert, auch. Ich fand das witzig, da erinnere ich mich noch daran, im ersten Training konnte ich bei manchen nicht wirklich sagen, ist das jetzt jemand mit Beeinträchtigung oder ohne? Das verschwimmt einfach auf dem Feld. Also die Leute laufen ganz normal gekleidet rum, keine Unterschiede zu erkennen. Und das fand ich einfach super. Und dann diese, was du auch schon angesprochen hast, diese Offenheit, diese einfach keine Barrikaden da zu sehen oder zu erleben, diese Freude an allem, was erlebt wird, das ist super. Es gibt so bestimmte Momente dann, wenn man auch auf solchen Turnieren ist. Ich weiß, einmal wurden dann die Schiedsrichter auch nach vorne geholt und man hat sich bei denen bedankt. Und dann ist ein Sportler mit Down-Syndrom ist auf diese Schiedsrichter zugelaufen und hat die umarmt. das wird man ja auf einem normalen Turnier nie erleben, aber es ist einfach diese Offenheit, das ist unglaublich. Und natürlich auch so ein bisschen Demut vor den eigenen Möglichkeiten, die man hat. Also einfach dadurch, dass man halt nicht diese Beeinträchtigung hat, lernt man das einfach nochmal zu schätzen, wie viel mit wie viel Schwachsinn man sich ansonsten rumplagt oder über was man sich beschwert, das kommt einem dann immer ein bisschen komisch vor, wenn man in diesen Situationen ist.
Ja, ja. Ihr habt ja echte Highlights auch schon erlebt, ne? Du warst selbst, glaube ich, auch mit dabei 2019 bei den World Games in Abu Dhabi. Ihr kommt ja richtig rum auch, so reisetechnisch.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das war auch tatsächlich mein bisheriges Highlight sportlich gesehen. Genau, es gibt, also es ist so stufenmäßig aufgebaut, es gibt die Landesspiele, da qualifiziert man sich dann für die nationalen Spiele und von da aus, wenn man das dann gewonnen hat, qualifiziert man sich für die internationalen Spiele. Und genau, wir hatten zusammen mit dem Unified-Team Essen, die übrigens auch in der regulären Liga spielen, zusammen mit uns deutschlandweit die einzigen. Wir haben ein gemeinsames Team gebildet und sind dann für Deutschland dahin gefahren. Und es war unglaublich. Also es war wirklich, wie man das aus dem Fernsehen kennt, mit Einlauf ins Stadion, Fackel, olympischer Eid und Flagge hissen. Also es war wirklich, wirklich unglaublich. Und das ist natürlich auch das Schöne, dass man es dann den Leuten ermöglichen kann, sowas zu erleben, wo die vielleicht sonst nicht die Möglichkeit hätten, mal ins Ausland zu kommen. Genau, also Abu Dhabi war natürlich so das Highlight, aber auch davor gab es schon Spiele in Shanghai, da habe ich leider nicht mitgemacht, aber auch ansonsten Turniere mit italienischen Teams, belgischen Teams, also man kommt schon rum, das ist unglaublich.
Mega. Richtig cooles Projekt. Und ihr braucht natürlich auch Unterstützung, dass das Ganze dann auch funktioniert, dass ihr da die Reisen finanzieren könnt, dass ihr den Spielbetrieb am Laufen halten könnt. Wie kann man euch denn unterstützen?
Ja, danke. Also wir haben eine Fundraising-Kampagne gestartet über GoFundMe. Findet man dann unter Unified Hagen braucht deine Hilfe. Das ist einfach so, natürlich diese ganzen Reisen zu den Turnieren, die kosten Geld. Wir fahren jetzt nach Berlin mit 16 Leuten, weil man hat das Team, man hat Trainer, man hat Betreuer, die alle mit müssen. Und klar, das muss natürlich irgendwie finanziert werden. Unser Ziel ist es immer, dass unsere Athleten gar nichts zahlen. Das kriegen wir jetzt auch so hin. Ist dann halt so, dass die Partner einen größeren Teil übernehmen. Aber das ist immer unser Ziel, weil es natürlich, ja, die haben nicht die gleichen, leider nicht die gleichen Chancen wie wir, nicht die gleichen Einkommensmöglichkeiten. Und genau, dass wir sowas machen können, dass wir einfach die Saison bestreiten können, da sind wir auf Spenden angewiesen.
Ja. Ja, coole Sache. Werden wir auf jeden Fall auch hier in den Shownotes nochmal verlinken. Wenn ihr da spenden wollt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dann gerne einfach draufklicken und das Projekt unterstützen. Da freut ihr euch natürlich und wir auch, wenn wir dann einen ganz kleinen Teil dafür beitragen konnten. Und dann hoffentlich, wie es Dennis Willig, der Willi gesagt hat im Video von euch, dass er gerne mal mit Dirk Nowitzki, am liebsten mal Dirk Nowitzki in der Mannschaft hätte. Das hoffen wir natürlich auch.
Ja, wir arbeiten da.
Ja, genau. Mal gucken. Vielleicht hilft es ja mit dem Podcast. Ich weiß nicht, ob er uns hört, der Dirk, aber wenn, dann sei das hier an der Stelle gesagt. Dirk muss einmal mitspielen bei euch.
Ja, da wird Willi sich freuen. Also nicht nur Willi, aber ja.
Ja, tatsächlich. Super, Hübi, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, dass du bei uns hier mit am Start warst, dass du das Projekt vorgestellt hast bei uns hier in der Tissot Overtime. Danke.
Ja, euch, vielen Dank.
Viel Erfolg, Dankeschön. Daumen sind gedrückt für die deutschen Meisterschaften und dann hoffentlich auch bald wieder bei größeren Turnieren.
Dankeschön, danke.
Bis dann.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Bis ja, dann. Danke, ciao.
Ciao, mach's gut.
Ja, das werden wir dann hier auch gerne mal verkünden, wenn das, wie das ausgegangen ist. Da dürfen wir uns gerne auf dem Laufenden halten. Sehr, sehr cooles Projekt, wie ich finde. Deswegen haben wir uns auch hier entschieden, dem Ganzen einen großen Raum zu geben. Finde ich einfach eine mega coole Sache. Und wie gesagt, wenn ihr spenden wollt, dann tut das. Ich packe euch das in die Shownotes. Und Robert, dann sind wir eigentlich nur noch gespannt auf Mittwochabend, oder?
Ja, jetzt haben wir richtig Playoff-Feeling, weil jetzt haben wir mal diesen Playoff-Modus, dass alle zwei Tage Basketball gespielt wird. Samstag, Montag, Mittwoch Spiel 5 und am Freitag gehen in jedem Fall die Finals los.
Yes, freue mich auch schon drauf. Bis dahin, macht's gut, genießt Spiel 5. Ich freue mich unfassbar darauf und dann schauen wir mal, wie das ausgeht. Danke, Robert, auf jeden Fall für deinen Beitrag aus dem Urlaub. Erhol dich gut und dann hören wir uns bald.
Wir hören uns, Stucky, und eine aufregende Playoff-Woche an alle Hörer.
Genau, bis dann, bleibt sportlich, ciao.